Ja, wie gut, dass wir auf Gottes Wort hören dürfen, und ich bin so zuversichtlich, dass wir Gottes Wort hören, weil wir Gottes Wort aufschlagen. Und so werden wir direkt von Gott hören, und lass uns noch um Verständnis bitten, dass Gott unsere Augen erleuchtet. Vater im Himmel, dank sei dir für unsere Kinder. Danke, dass auch sie schon dein Wort verstehen können. Und so viel mehr willst du zu uns als Erwachsene reden. Und du hast uns den Verstand gegeben, aber wir sind von Natur aus blind. Und darum brauchen wir deine Erleuchtung. Wir bitten dich, dass du heute zur Errettung erleuchtest, dass du deinen Sohn Jesus verherrlichst, auch durch diese Predigt. Und dass wir als Jünger Jesu, dass wir direkt von dir lernen, wie du willst, dass wir dir dienen, dass heute diese Predigt Übernatürliches bewirkt, weil du der Gott bist, der über der Natur steht. Dass du deine Gemeinde voranbringst, dass du uns nachhaltig veränderst. Das bitten wir, weil du der Allmächtige und der Gewaltige, der gute und gnädige Gott bist. Amen. Was taugt als Ziel fürs Leben? Ja, was ist es wert, dass du dein Leben dafür einsetzt? Was taugt als Lebensziel? Ein Ziel, das wisst ihr, ein Ziel ist, worauf man sich konzentriert. Also ich setze all meine Energie dafür ein. Ich kann auch nicht alles machen, von daher fallen auch Dinge herunter, weil ich dieses eine Ziel habe. Ich habe diese Priorität vor Augen. Und alles andere ist erstmal nicht so wichtig. Und für mein Ziel bringe ich Opfer. Ja, das Ziel ist es wert, dass ich ihm nachjage und zu allem anderen Nein sage. Ja, und was das Ziel im Leben ist, das ist auch nicht so schwer zu verstehen. Schon im Kindergarten lernen wir, uns selbst zu behaupten. Wir lernen, unseren eigenen Willen durchzusetzen. In der Schule soll man seine eigene Meinung bemerkbar machen. Und im Sportverein trainieren wir natürlich für den ersten Platz. Spielen wir gemeinsam ein Spiel, dann lesen wir uns die Anleitung durch, wie man gewinnt. Und wer allein am Handy, am Tablet oder am Computer spielt, der trägt sich in die Highscores ein. Und dabei soll mein Name nur nach oben rutschen, nur in eine Richtung. Nach oben geht's hoffentlich auch im Beruf. In der Position aufsteigen bedeutet ja nicht nur mehr bekommen, sondern auch mehr bestimmen. Und du machst deinen Job gut, wenn es dem Unternehmen besser geht und wenn die Marktposition steigt, wenn man neue Kunden gewinnt. Und dabei ist es natürlich wichtig, dass du dich weiterentwickelst, dass du was aus dir machst. Aber beim Stress auf der Arbeit musst du auch privat aufpassen. Genügend Me-Time darf nicht fehlen. Sozial bist du ja in den sozialen Medien, weil da lernst du, wie man sich selbst darstellt. Und wenn du immer auf dein Herz hörst, darauf achtest, was dir gut tut, und was dich voranbringt, dann kannst du das Ziel gar nicht verfehlen, dich selbst zu verwirklichen. Und so seht ihr, das Ziel im Leben ist gar nicht so schwer zu verstehen. Das Ziel im Leben gemäß dieser Welt. Nun, Gottes Wort sagt uns, diese Welt vergeht. Alles. Gottes Wort sagt, Gottes Reich bleibt. Und wisst ihr, das Ziel im Reich Gottes ist komplett auf den Kopf gestellt. Das Reich Gottes stellt diese Welt völlig auf den Kopf, weil der König im Reich Gottes auf den Kopf gestellt ist. Der König im Reich Gottes, der kam nämlich, um zu dienen. Der Jesus Christus ist der König und er kam, um dem Vater zu dienen. Er kam, um dem Vater eine Menschheit zu erlösen. Er diente dem Vater. Der Jesus kam und diente dem Heiligen Geist. Wie diente Jesus dem Heiligen Geist? Nun, Gottes Sohn gab sich selbst als Mensch dem Heiligen Geist zur Verfügung, damit der Heilige Geist durch ihn die Wunder bewirkt und das Wort zu den Menschen bringt. Jesus diente nicht nur dem Vater, dem Heiligen Geist, sondern auch den Menschen. Er diente den Menschen. Er diente ihnen, indem er sie heilte, indem er sie speiste, indem er sie befreite. Selbst denen, die nicht an ihn glaubten. Und der Herr Jesus diente natürlich den Sündern, um sie aus Sünde zu befreien. Der Herr Jesus diente dem Verräter Judas und wusch ihm die Füße. Das ist unser König. Das ist das Reich Gottes auf den Kopf gestellt im Vergleich zu dieser Welt. Denn in Markus 10, Vers 45, ihr kennt den Vers, wo es heißt, denn der Sohn des Menschen kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Und das ist unser König. Das ist der Herr, dem wir nachfolgen als Christen, aber gleichzeitig leben wir noch in dieser Welt. Heute haben wir es gesungen und vielleicht kennt ihr es auch aus eurem Leben, dass ihr manchmal denkt, erst komme ich und dann komme ich. Wir schauen nicht herab auf diese Welt, die ich euch beschrieben habe zu Beginn der Predigt. Wir schauen nicht herab, wir verachten nicht die Menschen, weil wir genauso waren und selbst als Christen immer noch so denken können. Ich muss vorankommen. Ich muss mich verwirklichen. Aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir gehören nicht dazu. Wir leben darin, aber wir gehören nicht dazu. Unser Wesen ist komplett anders. Wir sind Gemeinde Jesu Christi und wir kennen das richtige Lebensziel. Was ist das richtige Lebensziel? Ich drücke es so aus: Gott und dem Nächsten zu dienen. Gott und dem Nächsten zu dienen. Wir als Gemeinde sind das Schutzreservat für echte Diener. Und jeder von uns ist zum Dienst berufen. Wir sehen das, ich gebe euch ein paar Stellen. Römer 12, Vers 11 heißt es, dient dem Herrn. Wir dienen dem Herrn. In 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, dient einander. Also wir dienen den Geschwistern. Und in Matthäus 28, Vers 19 heißt es, so geht nun hin und macht zu Völkern, macht zu Jüngern alle Völker. Wir dienen allen Menschen. Wir dienen der verlorenen Welt. Wir sind alle zum Dienst berufen. Und damit wir nie vergessen, dass der Dienst unser Lebensziel ist, damit wir nie vergessen, was das Vorbild ist von Jesus Christus, damit wir nie vergessen, wie wichtig das Dienen ist, darum soll es Diakone in der Gemeinde geben. Und heute betrachten wir die zentrale Bibelstelle zu den Diakonen. Und im Anschluss der Predigt wollen wir euch auch einen neuen Diakon vorschlagen. Deswegen auch die konkrete, der Grund für diese Predigt. Aber wir müssen immer wieder erinnert werden an die Diakone. Und diese Stelle finden wir in 1. Timotheus Kapitel 3. Ja, kurz zum 1. Timotheusbrief. Der 1. Timotheusbrief ist so etwas wie eine Gemeindeordnung. Wir haben es mal so zusammengefasst, der Bruder Sam und ich, als wir durch das Buch lehrten. Es sind Anweisungen zum Verhalten in Gottes Gemeinde. Aber Paulus kam nicht einfach so auf die Idee, diesen Brief zu schreiben. Es war nicht so, dass er dachte, oh, ich könnte mal eine Gemeindeordnung schreiben. Nein, es gab eine konkrete Notwendigkeit. Es gab eine Not. Der Brief wurde geschrieben an die Gemeinde in Ephesus. Und in dieser Gemeinde gab es ein Problem. Die ging in eine falsche Richtung, durch falsche Lehrer. Was ist eigentlich die Gemeinde von Ephesus? Nun, Ephesus war eine Weltstadt. Heute sind es ja nur noch Trümmer, schöne Trümmer, aber keine Stadt mehr. Damals war es eine Weltstadt, ja, so im Stile von Rom und Alexandria. Und dort hat Paulus eine Gemeinde gegründet und er war 3 Jahre dort auf seiner 3. Missionsreise. Und er hatte dort die Gemeindeältesten gewarnt, aus ihrer Mitte, also unter ihnen, werden Männer aufstehen, die falsche Dinge lehren. Und 5 bis 6 Jahre später war das Wirklichkeit geworden. Zu der Zeit schreibt er 1. Timotheus. Denn es gab Gemeindeleiter, die lehrten falsche Dinge, wie zum Beispiel jüdische Gesetze, Fabeln und höhere Erkenntnis. Und auch ihre Motivation war falsch, weil sie lehrten aus Geldgier und aus Stolz. Ja, Paulus, der ließ seinen besten Mann dort, den Timotheus. Timotheus sollte die Dinge in Ordnung bringen. Und unterwegs schrieb Paulus diesen Brief als Anleitung für Timotheus. Und wir in Gottes Vorsehung haben jetzt auch diesen Brief, weil er uns zeitlos Anweisungen für die Gemeinde gibt. In dem Brief dreht sich alles um die Absicht. Die Absicht hat uns Dieter schon vorgelesen in Kapitel 3. Ich erinnere euch nochmal an die Absicht von diesem Brief, Kapitel 3, Vers 14 bis 16. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Genau darum dreht sich alles, um die Anweisung für Gottes Gemeinde. Und zum Anfang des Briefes gibt es allgemeine Anweisungen zum Gebet oder zum Verhalten von Männern und Frauen und auch zu den Ältesten und Diakonen. Paulus, der musste nämlich sofort 2 Leiter aus der Gemeinde ausschließen. Lesen wir in Kapitel 1. Da wurden gleich 2 Leiter namentlich erwähnt, die wurden ausgeschlossen. Aber andere waren vielleicht auch disqualifiziert. Und das würde sich mit der Zeit zeigen. Und so gab es also disqualifizierte Älteste. Und was braucht man, wenn Älteste ausgeschlossen werden? Neue Älteste. Und so lehrt Paulus hier die Qualifikation für neue Älteste und auch für Diakone. Nun, wir als Gemeinde sind beschenkt, weil wir haben schon Diakone. Aber heute wollen wir euch auch einen weiteren Diakon vorschlagen. Und deshalb befassen wir uns heute mit dem Ziel Diakon, auch deins. Nun lasst uns nach Möglichkeit noch einmal aufstehen und unseren Predigttext gemeinsam lesen. Unser Predigttext in 1. Timotheus 3, Verse 8 bis 13. Gottes Wort sagt: Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, in Christus Jesus. Herr Jesus, danke für dein Wort. Gib uns bitte klares Verständnis und Wachheit, Aufmerksamkeit. Rede du zu unseren Herzen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Und wir Wir haben unseren Predigttext gelesen und aus unserem Text folgen 5 Fragen, ein Ziel: Diakon sein, wie Jesus es will. Was ist die erste Frage? Die erste Frage lautet, wieso? Also die Frage nach, warum brauchen wir Diakone? Was ist die Notwendigkeit? Und zu dieser Frage, warum Diakone, schlagen wir bitte Apostelgeschichte 6 auf. In unserem Text geht es um Diakone und Paulus setzt voraus, dass wir verstehen, warum es Diakone braucht. Er erklärt uns nicht, ja, übrigens, ihr braucht Diakone in Ephesus wegen. Nein, er erklärt es nicht, er setzt es voraus. Und wir lesen jetzt einen Text, der uns da hilft, die Notwendigkeit von Diakonen zu verstehen. Apostelgeschichte 6 aus den frühen Tagen der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde ist ausschließlich in Jerusalem. Es gibt nur eine Gemeinde Jesu und auch nur an einem Ort, in Jerusalem. Apostelgeschichte 6, Vers 1. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Stoppen wir hier kurz. Erinnert ihr euch an die Predigten aus Apostelgeschichte? Was waren nochmal die Hellenisten? Griechisch sprechende Juden, genau. Danke. Dann gab es die griechisch sprechenden Juden und die Hebräer, also die hebräisch sprechenden Juden. Und die waren in einer Gemeinde, die waren gläubig, aber auch unter Gläubigen gibt es Stunk, gibt es ja, Entzweiung. Hier war das Problem, dass die hellenistischen Witwen übersehen wurden. Wer damals Witwe war, hatte seinen Lebensunterhalt verloren, seinen Rückhalt, der Mann, der versorgt hat. Und so gab es damals nicht diese Rente oder dieses Sozialsystem wie in diesem Land. Und deswegen war es nicht nur ein Ärgernis, sondern wirklich notwendig. Und die Gemeinde hat ihre Witwen versorgt. Die Gemeinde hat die Witwen versorgt. Einfach, die hatten jetzt keine staatliche Hilfe, sondern die haben einfach Geld zusammengelegt und so ihre Witwen versorgt. Aber die hellenistischen Witwen wurden übersehen. Das gab Murren. Wir lesen weiter. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, ein Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten, legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Soweit das Wort. Die Apostelgeschichte zeigt uns, was die Gemeinde tun soll. Nicht genau, wie sie es tun soll. Wir verstehen die Apostelgeschichte falsch, wenn wir es 1:1 umsetzen wollen. Wenn wir alles genauso machen wollen. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Wir sehen es hier in Vers 2. Denn die Gemeinde wurde geleitet von den 12. Wer waren die 12? Die 12 Apostel. Die 12 Apostel. Sie leiteten die Gemeinde, ähnlich wie Älteste heutzutage. Denn sie übersahen die Finanzen. Kapitel 4, Vers 35. Sie lehrten die Gemeinde natürlich, Kapitel 2, Vers 42. Und sie taten auch Wunder. Das können wir leider nicht als Älteste. Ja? Also die Apostel, sie taten Wunder, dadurch wurden sie bestätigt. Und da sehen wir schon, dass wir das nicht einfach so umsetzen können und sagen können, okay, jede Gemeinde braucht 12 Älteste und die müssen auch Wunder tun. Da können wir lange suchen nach solchen Ältesten. Nein, wir sehen was die Gemeinde tun soll. Und da sehen wir hier, was die Gemeinde tun soll, ist das Wort Gottes zu lehren. Kapitel 6, Vers 2 sehen wir, sie wollten nicht das Wort Gottes vernachlässigen. Vers 4, die Ältesten, also die Apostel, besser gesagt, wollten beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Hier sehen wir die Priorität jeder Gemeinde, das Wort Gottes verkündigen unter Gebet. Wort Gottes und Gebet, Gebet und Wort Gottes. Die 12 Apostel, sie gingen voran in der Priorität jeder Gemeinde. Aber die Gemeinde ist nicht nur Wort Gottes verkündigen, sondern auch das Wort Gottes tun und leben. Und jetzt gab es ein Problem, nämlich da gab es Bedürftige in der Gemeinde, die wurden übersehen. Können wir sagen, können wir ein Evangelium predigen, dass der Herr Jesus Christus Sünder rettet, sie in einem Leib zusammenfügt, der füreinander sorgt, und dann lassen wir jemanden verarmen und zugrunde gehen? Geht das? Nein. Deswegen hat sich die Gemeinde auch um Bedürftige gekümmert, den Witwen geholfen. Und die Apostel haben aber erkannt, dass sie nicht beides schaffen. Die Apostel haben erkannt, wir können nicht beides tun. Wir können nicht die Priorität, das Verkündigen und die Hilfeleistung tun. Und da gab es jetzt eine Entscheidung. Die erste Option war, das Lehren sein zu lassen, das Lehren zu vernachlässigen, Gebet und Wort zu vernachlässigen. Aber dann, was wäre das Problem? Dann verfehlt die Gemeinde ihre Mission und dann gibt es auch kein Wachstum. Denn das Wachstum, sehen wir in der Apostelgeschichte, kommt woher? Aus der Predigt des Wortes. Ja, die andere Option wäre, die Bedürftigen zu ignorieren. Was wäre da das Problem? Dann wären alle Heuchler. Nur das Wort Gottes verkündigen, aber nicht Hilfeleistung tun, ist Heuchelei. Und deswegen gab es die Lösung, die dritte Option. Die Ältesten, also die Apostel, haben ihre Priorität nicht vernachlässigt und sie haben die Aufgabe der Hilfeleistung qualifizierten Männern übertragen. Und wir sehen hier, es gab Kriterien für diese Männer, in Vers 3. Sie mussten ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes sein und Weisheit haben. Und es gab auch eine offizielle Übertragung der Aufgabe, aber zuvor war die Gemeinde involviert. Ihr seht das in Kapitel 6, Vers 3, wo es heißt, darum, ihr Brüder, da ist die ganze Gemeinde angeredet, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um. Also wir haben Kriterien, die Gemeinde ist involviert und wir haben eine offizielle Übertragung der Aufgabe in Vers 6. Die Hände werden ihnen aufgelegt. Was hat das jetzt mit Diakonen zu tun? In diesem Text werden sie nicht Diakone genannt. Und es sind auch keine Diakone. Aber es sind Vorläufer für die Diakone. Sie geben uns schon so den Prototyp. Ihr kennt das aus dem Autobau, oder? Es gibt einen Prototyp. Da wird schon mal vorgestellt, wie das sein soll. Und dann folgt darauf das Serienprodukt, das, was es ständig gibt. Und so ist es auch hier. Die 7 sind der Prototyp, Diakone sind das Serienprodukt. Was lernen wir aus dieser Stelle über das Wieso? Wieso Diakone? Nun, erstens, Älteste müssen sich der Aufgabe widmen, das Wort Gottes unter Gebet zu lehren. Sie dürfen nicht davon abweichen. Älteste schaffen es nicht, auch noch die Hilfsdienste zu übernehmen. Die praktischen Hilfsdienste. Und so braucht es Gemeindeglieder, die in diesen praktischen Hilfsdiensten vorangehen. Und diese Diener müssen Kriterien erfüllen und von der ganzen Gemeinde anerkannt sein. Und so kommen wir zur zweiten Frage, nämlich dem Wozu. Wir haben jetzt verstanden, warum, also wieso Diakone, fragen wir uns jetzt, wozu? Anders gefragt, was ist die Aufgabe eines Diakons? Und jetzt gehen wir zu unserem eigentlichen Text zurück, in 1. Timotheus 3, ab Vers 8. Was ist die Aufgabe eines Diakons? Bei solch einer Frage ist es immer hilfreich, das Negative zu beantworten. Was ist ein Diakon nicht? Was ist nicht seine Aufgabe? Und das kann jeder von euch erkennen. Schaut einmal in Kapitel 3, Vers 1. Da heißt es, glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Die Diakone werden also unterschieden von den Aufsehern. Diakone sind nicht Aufseher. In der Hausordnung der Gemeinde gehen die Aufseher den Diakonen voraus. Die Aufseher üben Aufsicht über die Gemeinde. Das sind die Ältesten der Gemeinde. Das seht ihr in Kapitel 5, Vers 17. Da heißt es nämlich, die Ältesten, die gut vorstehen. Und das Vorstehen wird auch auf die Aufseher bezogen. Also Älteste gleich Aufseher. Das ist ein und derselbe Person, aber unterschiedliche Begriffe. Die Diakone sind keins von beiden. Diakone sind weder Älteste noch Aufseher. Was sind Diakone nicht? Ein Diakon ist kein Lehrer. Versteht mich nicht falsch, ein Diakon kann lehren, ist nicht verboten, aber es ist nicht seine grundsätzliche Aufgabe als Diakon. Das könnt ihr erkennen, wenn ihr Kapitel 3, Vers 2 euch anschaut. Da heißt es nämlich, nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren. Also wir sehen hier Älteste, Aufseher, müssen fähig sein zu lehren. Es ist ihre Aufgabe. Das sehen wir auch wieder in Kapitel 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelt der Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Es ist die Aufgabe des Aufsehers, der Ältesten zu lehren. Ein Diakon kann lehren, muss es aber nicht. Ein Ältester muss lehren können und muss es auch tun. Nun, was sagt der Text, was ein Diakon ist? Ihr könnt es gut erkennen. Der Begriff Diakon, nun, wir können es nicht so leicht erkennen, weil wir nicht Griechisch sprechen, aber das Wort Diakon bedeutet Diener. Ihr seht das in Kapitel 4, Vers 6. Schaut einmal, was Paulus ein Kapitel später schreibt. Er schreibt zu Timotheus, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein. Ratet mal, welches Wort dort steht, was mit Diener übersetzt wird. Was steht da wohl im Griechischen? Diakon. Also, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diakon Jesu Christi sein. Ist natürlich hier nicht so übersetzt, weil Diakon ja ein bestimmtes Amt beschreibt, das Timotheus hier nicht hatte. Er war ja hier in dem Fall jemand, der Aufsicht übt und lehrt. Das Wort Diakon bedeutet Diener. Und was sagt der Text, was Diakone tun sollen? Ganz einfach, in Kapitel 3, Vers 10 seht ihr es. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen. Sie sollen dienen. Und noch einmal in Vers 13. Denn wenn sie ihren, ich will nur schauen, ob ihr mitlest, welches Wort kommt dann? Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen. Also, Diakone, sie dienen. Ihre Aufgabe ist Dienst. So einfach. Und wem dienen sie denn? Wer ist ihr Auftraggeber? Das sehen wir in Kapitel 3, Vers 14 und 15. Sie dienen im Haus Gottes. Der Herr Jesus Christus persönlich ist ihr Auftraggeber. Und wem dienen sie? Ja, das ist ihr Auftraggeber. Aber ganz konkret dienen sie der Gemeinde, den Geschwistern. Es sind Diener der Gemeinde. Sie dienen jedem, jedem in der Gemeinde. Und ihr Dienst wird nicht eingegrenzt nur auf Witwen oder nur auf Arme. Hier sehen wir, müssen wir aufpassen, ja, wenn man jetzt sagt, in Apostelgeschichte 6, das sind die Diakone, dann würde man sagen, ja, die Diakone, die kümmern sich nur um die Witwen oder nur darum, dass jetzt Hilfeleistung auf diese Weise verteilt wird. Aber das wäre zu kurz gedacht. Der Dienst wird nicht eingegrenzt. Er ist so offen. Aber worauf soll man sich da konzentrieren als Diakon, wenn es so viele verschiedene Dienste gibt? Die Antwort finden wir auch in unserem Text. Denkt einmal an die Notwendigkeit der Diakone. Sie waren doch dazu da, praktisch zu dienen, sodass die Gemeinde ihre Mission erfüllt, das Wort Gottes zu verkündigen unter Gebet. Die Diakone sorgen dafür, dass die Ältesten ihre Rolle erfüllen können. Die Diakone ergänzen die Aufseher, indem sie praktisch dienen. Lass mich mal eine Illustration bringen, auf die mich Dieter gebracht hat, nämlich die des Notfallsanitäters. Ein Notfallsanitäter ist kein Arzt, aber er ist direkt darunter. Ich habe mich ein bisschen informiert, da ich ja selbst nicht vom Fach bin. Notfallsanitäter arbeiten im Rettungsdienst. Und sie sind zuerst da, wenn es darum geht, Verletzte zu versorgen. Und sie müssen auch beurteilen. Sie versorgen medizinisch und sie transportieren, bis der Arzt übernimmt. Bis 2014 hieß der Beruf darum Rettungsassistent. Und da haben wir das Wort Assistentin. Sie assistieren dem Arzt. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich möchte an dieser Stelle nur einen Vergleichspunkt machen, nämlich den Vergleichspunkt, dass der Notfallsanitäter sehr praktisch dient. Er dient sehr praktisch am Menschen. Und er muss dabei auch eigenständige Entscheidungen treffen. Er ist ja nicht ständig am Telefon und telefoniert mit dem Arzt, was soll ich jetzt hier tun, sondern er muss Entscheidungen treffen, er dient praktisch. Und sein Dienst ist eng verknüpft mit dem Arzt. Es ist nicht irgendwie losgelöst, er macht sein eigenes Ding, sondern er unterstützt den Arzt. In diesem Punkt, in diesem einen Punkt, sehen wir eine Ähnlichkeit zwischen Aufsehern und Diakonen. Denn die Diakone in diesem Sinne assistieren den Ältesten. Sie sind eng verknüpft mit den Ältesten und darum brauchen sie auch intensiven Austausch mit den Ältesten, damit die Ältesten ihren Dienst für die Gemeinde fokussiert erfüllen. In diesem Sinne sind sie auch abhängig von den Ältesten. Und in jeder Gemeinde Jesu muss es zuerst Älteste geben und dann Diakone. Das sehen wir im Titusbrief, wo Titus beauftragt wird, in jeder Stadt Älteste einzusetzen. Heißt es, es soll keine Diakone geben? Doch, aber die Priorität sind die Ältesten. Denn die Diakone, sie unterstützen diesen Dienst. Nicht, indem sie nur den Ältesten dienen und sagen, was kann ich jetzt für dich tun? Nein, sie dienen der Gemeinde. Und dadurch unterstützen sie die Ältesten, damit sie das Wort verkündigen können und trotzdem praktischer Dienst geschieht. Also, wieso Diakone, damit die Gemeinde neben ihrer Priorität der Verkündigung die praktische Hilfe nicht vernachlässigt? Wozu Diakone? Nun, Diakone übernehmen Verantwortung im praktischen Dienst und gehen der Gemeinde voran. Und dafür müssen sie von der ganzen Gemeinde anerkannt und bestätigt sein. Und das erfordert Kriterien. Und das bringt uns zur dritten Frage, nämlich wer? Wer kann Diakon sein? Ja, welche Position muss ein Diakon in der Welt haben? Wie viel Besitz braucht er? Welche Erfolge sollte er im Lebenslauf haben? Nun, all das wird uns nicht gesagt. Das ist hinfällig. Nur eins zählt. Habt ihr es bemerkt in den Kriterien? Es geht nur um eins, um den Charakter. Und das wird ab Vers 8 in konkreten Charakterzügen verdeutlicht. Und falls es euch zu schnell geht, habe ich euch diese Kriterien nochmal auf eurem Beiblatt ausformuliert. Und ich möchte jetzt, dass ihr über diese Kriterien nachdenkt, nicht in erster Linie in Bezug auf die Diakone, die wir schon haben, oder wer denn Diakon sein könnte, sondern auf euch selbst. Denn das ist, wie jeder von uns sein soll. Wir sehen ab Vers 8 Kriterien für Männer und Frauen. Und die sind sehr ähnlich. Das erste Kriterium ist ehrbar. Das bedeutet so viel wie ernsthaft und respektiert. Die Frage, die du dir stellen kannst, ist: Kannst du mit ihm ernsthaft reden? Kannst du ihn ernst nehmen? Hat er deinen vollen Respekt? Oder schämst du dich für ihn? Dann wäre er nicht ehrbar. Dann wäre sie nicht ehrbar. Das zweite Kriterium bezieht sich auf das Reden. Wir sehen hier, dass es heißt, nicht doppelzüngig in Vers 8. Beziehungsweise in Vers 11 in Bezug auf Frauen, nicht verleumderisch. Nicht verleumderisch. Positiv gesagt bedeutet es wahrhaftig. Wahrhaftig. Also konkret gefragt, kannst du ihm Vertrauliches anvertrauen? Sagt der anderen dasselbe wie dir oder erzählt er unterschiedliche Versionen? Hast du volles Vertrauen in sein Wort? Lästert sie über andere? Plaudert sie Geheimnisse aus im Sinne von, kennst du schon das neueste Gebetsanliegen? Stellt sie andere falsch dar? Das wäre nicht wahrhaftig. Das dritte Kriterium bezieht sich auf die Selbstbeherrschung. Wir sehen in Vers 8, da heißt es, Diakone sollen nicht vielem Weingenuss ergeben sein. Und Frauen in Vers 11, nüchtern. Ja, in einer Welt, wo Getränke mit Alkohol genüsslich, hilfreich, aber auch sehr gefährlich sein können, muss der Diakon damit umgehen können. Einem Diakon ist es nicht verboten, Alkohol zu trinken. Hier heißt es, er darf nicht viel im Weingenuss ergeben sein. Also die Frage, geht er verantwortlich mit Alkohol um? Oder darüber hinaus, brennt er für irgendeinen anderen vergänglichen Genuss? Es kann auch das Essen sein oder zu viel Fernsehen oder jedes Wochenende für das Fußballteam brennen. Worin steigert er sich rein und ist nicht mehr nüchtern? Ja, und in Bezug auf Frauen heißt es nüchtern, das bedeutet ein klares Urteil. Hat sie Alkohol unter Kontrolle? Urteilt sie durchdacht? Handelt sie selbstbeherrscht? Dann haben wir noch ein viertes Kriterium in Bezug auf das Verlangen nach irdischen Dingen. Hier heißt es in Vers 8, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Und auch das bezieht sich auf Frauen im Sinne von nüchtern, in Vers 11. Ja, das bedeutet niemals vom finanziellen Gewinn motiviert. Die Frage dazu, wie wichtig ist ihm eigenes Geld und Besitz anzusammeln? Wie freigebig ist er? In Bezug auf die Frauen, dient sie frei von Geldliebe? Das ist nicht ein könnte gut sein, sondern ein Muss für den Diakon, dass er frei davon ist. Dann kommen wir zu einem weiteren Kriterium in Vers 9. Das müssen wir vielleicht etwas genauer erklären. Vers 9 sagt, sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Bei einem Geheimnis denken wir an irgendwelche geheimen Dinge, die man nicht weiß, die verborgen sind. Aber in der Schrift bedeutet ein Geheimnis eine Wahrheit, die enthüllt wurde. Eine Wahrheit, die jetzt sichtbar ist. Was ist denn das Enthüllte über den Glauben? Hier ist der Glaube nicht der persönliche Glaube, sondern der Inhalt des Glaubens. Welches Geheimnis habt ihr denn in unserem Text entdeckt? Wir finden es in Vers 16. Das Geheimnis der Gottesfurcht. Und das beschreibt niemand anders als unseren Herrn. Der Herr Jesus ist geoffenbart worden im Fleisch. Der Herr Jesus ist gerechtfertigt im Geist. Der Herr ist gesehen von den Engeln, verkündet unter den Heiden und geglaubt in der Welt und aufgenommen in die Herrlichkeit zu seiner Himmelfahrt. Das sind ganz klare Lehren der Schrift. Und ein Diakon muss diese Lehren verstanden haben. Du musst ihn fragen können, was glaubst du über Jesus Christus? Und er muss es dir sagen können. Was glaubst du über die Erlösung? Was glaubst du über die Gemeinde? Was ist die Gemeinde? Was glaubst du über die Endzeit? Denn auch das ist ein Geheimnis, was in der Schrift enthüllt ist. Ein Diakon muss es dir sagen können. Denn ein Diakon muss nicht lehren können, aber er muss im Glauben angekommen sein. Er muss sein Haus gebaut haben auf einem festen Glaubensfundament. Aber nicht nur das. Nicht nur verstehen, sondern auch leben. Und deswegen sagt der Text, sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Also keiner kann ein reines Gewissen haben, der das eine sagt und das andere tut. Das ist Heuchelei. Wenn er sagt, Jesus ist Gott, dann muss Jesus auch sein Gott sein. Wenn er sagt, die Gemeinde ist der Organismus, durch den Gott heutzutage wirkt, die Gemeinde ist Jesu so kostbar, dann muss er es auch ausdrücken, indem er in der Gemeinde ist und dort lebt und dient. Und wenn er glaubt, dass Jesus Christus jederzeit wiederkommen kann, dann muss er auch so leben, als ob er jeden Tag wiederkommen kann. Also ihr seht schon, es ist nicht nur Glauben, ist hier nicht nur Wissen, sondern sich dem Herrn mit dem Leben hingeben. Und schließlich ein Diakon, das sehen wir in Vers 12, ein Diakon soll jeder Mann einer Frau sein. Was bedeutet das? Wörtlich steht hier ein Ehefrau-Mann. Ein Mann, der nur auf eine Frau ausgerichtet ist. Muss er verheiratet sein? Nicht unbedingt. Wenn er moralisch gesehen nur auf eine Ehefrau ausgerichtet ist. Und wenn er sie noch nicht getroffen, noch nicht geheiratet hat, ist er trotzdem sexuell rein und beherrscht. Und zielt auf eine Ehe ab mit einer Frau. Die Frage darum ist, lebt er sexuell rein und hält sich fern von sexuellen Versuchungen? Ist er seiner Ehefrau treu und exklusiv ergeben? Ist sie seine Flamme, seine Zuneigung und sein Fokus? Und wenn er Kinder hat, steht hier ein Mann einer Frau ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Die Diakone sollen ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Und hier sehen wir das Bewährungsfeld für den Dienst ist das Zuhause. Führt er seine Familie auf die richtige Weise? Ist seine Familie stabil? Wird seine Leitung angenommen? Sind seine Familienmitglieder geistig und körperlich versorgt? Und investiert er sich in die Beziehung zu seinen Kindern? Hat er seine Kinder außer Kontrolle geraten lassen? Da können wir nicht die Kinder für verantwortlich machen. Nein, Gott hat uns die Aufgabe gegeben, sie in Unterordnung zu halten, mit Ehrbarkeit. Mit Ehrbarkeit. Nicht mit sündigem Zorn mit Einschüchterung, mit Ehrbarkeit unter Kontrolle halten. Ja, und das ist für den Mann das absolute Muss. Für die Frau wird es in einem Wort ausgedrückt oder in drei Worten: treu in allem. Sie sollen in ihrer Beziehung treu in allem sein. Und darum ist sie in jeder Beziehung treu und zuverlässig. Vertraust du ihr? Ist die Frage in Bezug auf die Frauen. Uns ist aufgefallen, dass die Kriterien für Männer und Frauen nahezu identisch sind. Warum ist das so? Und wer sind überhaupt diese beiden Gruppen? Nun, die erste Gruppe, lesen wir in Vers 8, sind die Diakone. Und hier ist wichtig zu beobachten, dass dieser Satz abhängig ist von Vers 2. Also im Original heißt es in Vers 2, nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Und in Vers 8 heißt es, gleicherweise auch die Diakone, nicht doppelzüngig und so weiter. Also das muss sein, wird gar nicht wiederholt in Vers 8, weil der Satz abhängig ist von Vers 2. Genauso wie die Aufseher sein müssen, müssen auch die Diakone sein. Versteht ihr? Ich habe vorhin darüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob es das beste Beispiel ist. Ich bin nicht der beste Koch, aber stellt euch vor, ihr lest ein Rezept. Und da heißt es, die Walnüsse müssen gehackt sein, die Eier müssen geschlagen sein und die Bananen müssen zerdrückt sein. Könnte man auch einfacher sagen im Sinne von, die Walnüsse müssen gehackt sein, die Eier geschlagen, die Bananen zerdrückt. Genauso haben wir es auch hier. Ja? Die Aufseher müssen so und so sein, Diakone so und so, Frauen so und so. Und in dem Sinne sehen wir hier drei Gruppen. Die Aufseher, die Diakone und die Frauen. Und die Diakone und die Frauen werden auch so auf gleiche Weise eingeleitet. Gleicherweise. Und in Vers 11 ebenfalls ist dasselbe Wort wie gleicherweise. Und wir haben auch gesehen, wir sind durch die Kriterien gegangen und sehen, dass die Kriterien sich gleichen. Und daraus folgere ich, dass Männer wie auch Frauen Diakone in der Gemeinde sein können. Aber ihr fragt jetzt, warum werden sie nicht Diakoninnen genannt? Warum steht da Frauen und nicht Diakoninnen oder Diakonissen? Nun, damals wurden auch Frauen einfach mit Diakon angeredet. Das seht ihr in Römer Kapitel 16, Vers 1. Römer 16, Vers 1, dort schreibt Paulus am Ende seines Briefes, und wir vermuten, dass sie auch die Botin ist, die den Brief überbracht hat. Paulus schreibt in Römer 16, Vers 1, ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Unsere deutsche Übersetzung schreibt hier, die Schwester Phöbe, diese Frau, eine Dienerin der Gemeinde. Nun, im griechischen Text steht hier kein weibliches Wort. Da steht dasselbe Wort wie in 1. Timotheus 3, Diakon. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die ein Diakon der Gemeinde ist. Versteht ihr? Fairerweise möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass es auch noch eine zweite legitime Auslegung gibt zu diesem Text. Nach der zweiten möglichen Auslegung gelten die Kriterien in Vers 11 für die Ehefrauen der Diakone, wenn die Diakone natürlich verheiratet sind. Und das ist eine ebenso mögliche Auslegung für diesen Text. Und auch für diese Sichtweise gibt es Argumente aus dem Bibeltext. Und daraus folgere ich, es ist eine Frage der christlichen Freiheit, in der eine Gemeinde so oder so argumentieren kann, aber eine Frage, in der man sich nicht scheiden darf. Da darf sich nicht christliche Gemeinschaft scheiden, ob die Gemeinde es so oder so sieht. Eine Regel in der Schriftauslegung ist, die klaren Stellen erklären die unklaren. Wenn ihr den ersten Timotheusbrief gelesen habt, dann seht ihr in Kapitel 2, dass Paulus schon über die Frauen geschrieben hat. In Vers 12 hat er schon die klare Grundlage gelegt, indem er schreibt, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. In dem Sinne dürfen Frauen in der Gemeinde jeden Dienst bekleiden, aber sie dürfen nicht über Männer lehren oder die ganze Gemeinde lehren. Und das Prinzip ist, sie dürfen nicht Autorität ausüben über Männer. Ja, konkrete Kriterien müssen auch überprüft werden und so fordert es Gottes Hausordnung, dass vorgeschlagene Kandidaten für das Diakonamt auch erprobt werden. Wer erprobt? Nun, die ganze Gemeinde ist angesprochen, deswegen sind alle involviert. Ich spreche zu euch, ihr seid involviert, wenn ein neuer Diakon vorgeschlagen ist, ob Mann oder Frau, ihr seid involviert. Ihr müsst erproben. Nun, worauf wird getestet? Das seht ihr hier in Vers 10 am Ende. Da heißt es, sie sollen dienen, wenn sie untadelig sind. Das heißt, wir wollen nur untadelige Diakone. Schwer zu finden, oder? Ja, wenn wir es richtig verstehen. Das Wort bedeutet nicht sündlose Perfektion, sondern du kannst ihm keinen Vorwurf machen. Wenn er einen Fehler begeht, sieht er es ein und bittet um Vergebung. Und es ist bereinigt. Das heißt nicht, dass jemand hier zum Beispiel, was haben wir für Kriterien gehabt, nicht doppelzüngig. Jemand ist mal nicht wahrhaftig. Ist er deswegen disqualifiziert? Wenn er es einsieht, bekennt und Vergebung empfängt, dann ist er dennoch untadelig. Ja, und wie erfolgt die Erprobung? Die Erprobung ist hier kein Theorietest. Also ist nicht erledigt in einer Stunde, in einer Befragung, sondern es ist ein Charaktertest. Und Charakter zeigt sich nur mit der Zeit. Deswegen braucht es Zeit. Es braucht Zeit. Und deswegen muss die Erprobung durchdacht sein und sorgsam sein. Wisst ihr, es gibt nichts Wichtigeres, keine wichtigeren Entscheidungen für die Gemeinde als neue Älteste und neue Diakone. Es steht über der Frage der Standortwahl, wo eine Gemeinde sich versammelt. Oder dies und jenes, wann sie sich trifft, wie viele Veranstaltungen es gibt in der Woche. Über all dem steht die Entscheidung neue Älteste und neue Diakone. Denkt über Diakone nicht gering. Denkt nicht, ja, wenn es ein neuer Ältester wäre, das wäre was wirklich Wichtiges. Aber ein neuer Diakon, ich meine, nicht so wichtig. Nein, es hat dieselbe Priorität. Und darum nimm es ernst, bitte. Und deswegen die Frage an dich, kannst du ohne Zögern bekräftigen, dass er oder sie die Kriterien beständig erfüllt? Und es kann auch sein, dass du einen Kandidaten nicht gut genug kennst, dann ist die Frage an dich, kannst du denen vertrauen, die ihn bestätigen? Nicht jeder von euch kann einen Kandidaten durch und durch kennen. Das müsst ihr auch nicht. Aber könnt ihr vertrauen? Aber was machst du, wenn du siehst, dass der Kandidat eins von diesen klaren Kriterien nicht erfüllt? Was machst du dann? A, du gehst zu den Ältesten. B, du sagst deiner Freundin, deinem Freund. Oder C, du gehst zu dem Kandidaten selbst persönlich hin. C, genau. Also, geh direkt zu ihm, nicht zu anderen. Überführe ihn persönlich und bitte ihn, davon zurückzutreten, dass er es von sich aus macht, dass er von sich aus die Kandidatur zurückzieht. Das ist der richtige Schritt. Und so wird die Gemeinde vor unqualifizierten Diakonen bewahrt. Das müssen wir unbedingt. Wir müssen bewahrt werden davor. Das kann sehr zerstörerisch sein. Unqualifizierte Älteste und unqualifizierte Diakone. Also, wer kann Diakon sein? Die Frage, wer? Ein Mann oder eine Frau mit untadeligem Charakter? Und jetzt kommen wir zur vierten Frage. Wofür? Ja, wofür? Wofür würde man sowas machen? Hohe Anforderungen erfüllen, allen dienen und kein Geld bekommen. Ich meine, wie findet man solche Personen? Nun, nur wenn sie verstehen, welcher Lohn dahinter steht. Welcher Lohn dahinter steht. Wir betrachten jetzt die Belohnung, die Gott für Diakone bereithält. Es lohnt sich, als Diakon zu dienen. Unter welcher Voraussetzung? Ihr seht es hier in Vers 13. Unter der Voraussetzung, dass sie ihren Dienst gut versehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, und das ist ein Wort, was den ganzen Dienst zusammenfasst, ein guter Dienst, der geschieht nicht an einem Nachmittag. Ja, du hast heute gut gedient, super. Nein, es ist etwas, was den ganzen Dienst als Summe beschreibt. Insgesamt gut. Wer einen guten Dienst verseht, der bekommt Gottes Belohnung. Und die Belohnung ist zweifach. Ihr könnt es im Text erkennen, verbunden durch das Wort und. Wer seinen Dienst gut versieht, erwirbt sich selbst eine gute Stufe. Die erste Belohnung ist eine gute Stufe. Das bedeutet ein guter Stand, ein guter Ruf in der Gemeinde. Und was? Wofür ist ein guter Ruf in der Gemeinde gut? Er ist gut für noch mehr Dienst. Wenn du einen guten Ruf hast, dann darfst du noch mehr Leuten dienen. Sie vertrauen dir und sie geben dir noch mehr Dienstmöglichkeit. Ein guter Ruf ist also wachsendes Ansehen in der Gemeinde, aber nicht um sich selbst zu präsentieren und zu erheben, sondern um noch effektiver, noch besser den Geschwistern dienen zu können. So müssen wir darüber denken. Wisst ihr, wir dürfen nicht falsch über Ruf denken, einen guten Ruf. Wir denken vielleicht, oh, guter Ruf, das ist ja sowas wie Stolz, das ist ja irgendwie was Weltliches, das ist ja irgendwie, nein, ich muss irgendwie den schlechtesten Ruf haben. Willst du das? Willst du wirklich den schlechtesten Ruf haben in der Gemeinde? Nein, ein guter Ruf, das, lest mal das Hohelied. Ein guter Name ist besser als Salböl. Ein guter Name, das ist das Kostbarste, was du in diesem Leben haben kannst. Ein guter Name, ein guter Ruf, ein guter Charakter. Es gibt nichts, was kostbarer ist. Du kannst es dir nicht kaufen mit Geld. Ein guter Ruf. Und das ist die Belohnung für Diakone, die gut dienen. Aber nicht nur das. Zweitens, und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Hier ist der Glaube nicht der Glaubensinhalt, sondern der persönliche Glaube. Viel Freimütigkeit im Glauben. Wir haben es vorher gesungen, was der Glaube ist. Im Glauben leben. Da, ich kann nicht mehr die Zeile euch wiederholen, aber da hieß es, wir vertrauen Gott oder im Vertrauen auf Gott. Glauben bedeutet Vertrauen. Gott vertrauen. Und ihr wisst, wir können wenig Vertrauen haben auf Gott, mehr Vertrauen oder großes Vertrauen auf Gott. Ein Diakon, der gut dient, der hat viel Vertrauen auf Gott. Der erlebt, sein Vertrauen wird immer weiter gestärkt mit seinem guten Dienst. Und so ist er freimütig. Er hat keine Angst. Er geht drauf los. Er weiß, Gott ist mit ihm. Er weiß, dass die Gemeinde ist mit ihm. Er ist freimütig im Dienst. Freimütig im Glauben, also im Vertrauen auf Gott. Und ich habe darüber nachgedacht und da wurde mir so deutlich, ja, je mehr du die Arbeit des Herrn tust, desto mehr erlebst du genau das, was er erlebt hat. Ihr kennt das doch, oder? Man kann doch mit jemandem erst richtig nachfühlen, wenn man selbst in der Situation war, oder? Wenn du genau das erlebst, was der Herr Jesus erlebt hat in dieser Welt, dann kommst du ihm näher. Nicht, dass du jetzt dann irgendwie gerechter wirst. Nein, wir verstehen, die Gerechtigkeit bekommen wir durch den Glauben. Aber die persönliche Nähe zu Jesus, die erfahrene Nähe, die erleben wir nur, wenn wir erleben, was der Herr erlebt hat. Und wie willst du erleben, was der Herr erlebt hat, wenn du nicht dienst? Aber wenn du dich hingibst im Dienst, dann machst du genau das, was der Herr Jesus getan hat. Dann erlebst du den Widerstand der Welt und du hast genau dieselben Emotionen wie der Herr. Nicht Hass auf die Welt, sondern Mitgefühl, Trauer und der Wunsch, dass die Welt ihn erkennt. Wenn du müde bist vom Dienst, erlebst du genau dieselbe Emotion, die der Herr hatte. Wenn du die Erfüllung erlebst, nicht weil du viel Besitz hast, sondern weil du anderen gedient hast und ihnen geholfen wurde, dann erlebst du dieselbe Emotion, die der Herr Jesus hatte, als er den Menschen gedient hat. Das ist die Belohnung für Diakone. Ja, wieso Diakone? Wiederholen wir noch einmal, damit die Gemeinde neben ihrer Priorität der Verkündigung die praktische Hilfe nicht vernachlässigt. Wozu Diakone? Diakone dienen und übernehmen Verantwortung im praktischen Dienst. Wer sind die Diakone? Männer und Frauen mit untadeligem Charakter, von der Gemeinde bestätigt und anerkannt. Und wofür tun sie das? Für einen guten Ruf und für Stärkung im Glauben. Und jetzt bleibt nur noch die konkrete Frage nach dem Woher. Woher bekommen wir mehr Diakone? Wir brauchen Diakone. Wir verstehen jetzt, was ihr Dienst ist, aber wie kommen wir zu mehr Diakonen? Wo kommen sie her? Hier. Aus unseren Reihen. Aus unseren Reihen. Weitere Diakone können nur aus unserer Mitte kommen. Und darum ist jeder von uns aufgefordert. Und ich gebe euch 3 Anwendungen zum Schluss. Die erste Anwendung lautet: Strebe danach, deinen Geschwistern zu dienen. Strebe danach. Und damit möchte ich euch motivieren mit Markus Kapitel 9. Nämlich, wie könnten wir Dienst verstehen, ohne auf den Herrn zu schauen? Bitte geht zu Markus Kapitel 9. Wir sehen in Vers 33 den Herrn Jesus, wie er nach Kapernaum kam. Und als er zu Hause angelangt war, fragte er die Jünger: Was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Unter uns gibt es Erste. Unter uns gibt es solche, die auf den Plätzen 1, 2, 3 stehen. Und das sind solche, die am meisten dienen. Das ist nicht etwas, was, wo du sagst, oh, sowas gibt es im Reich Gottes nicht. So Rangfolge, ja, gibt es bei Computerspielen, aber nicht in der Gemeinde. Doch, der Jesus sagt, es gibt Erste unter euch. Und die dienen am meisten. Die dienen den meisten von euch. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie, und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Du fragst dich, ja, allen dienen, was heißt das denn? Was soll ich konkret tun? Hier siehst du es. Nimm den anderen auf. Nimm ihn auf. Das ist das Gegenteil von, du guckst weg und gehst vorbei. Oder sagst, ja, wie geht's dir? Oh, na, das tut mir leid. Ich wünsche dir eine gute Woche und dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Und dann wird es hoffentlich besser sein. Ja, tschüss. Das ist nicht aufnehmen. Aufnehmen ist, ich nehme dich auf. Ich höre deine Schwierigkeit. Ich will dir helfen. Und ich tue es auch. Ich nehme dich auf, ich nehme dich an. Vers 38, Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen auszutreiben. Und wir wehrten es ihm, und weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehrt es ihm nicht. Denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Du fragst dich, ja, ich will dem anderen dienen. Ich will auch meinen Bruder und meine Schwester annehmen. Ich will nicht mehr so tun, als ob ich ihn nicht kenne, weil ich ihn nicht mag. Ich will ihn aufnehmen. Was kann ich für ihn tun? Muss ich jetzt 5 Stunden bei ihm zu Hause die Wohnung putzen? Oder ich habe nicht so viel Zeit. Was kann ich ihm tun? Das Geringste. Fang damit an. Ein Glas Wasser. Wer von euch kann nicht ein Glas Wasser reichen? Ein Vers für unseren Küchendienst, oder? Ihr sammelt jeden Sonntag hier Lohn an. Ein Glas Wasser gereicht. Lohn. Noch ein Glas Wasser. Lohn. Weil das der Herr sieht. Also, beginn einfach mit dem kleinsten Dienst. Und er ist dem Herrn wertvoll. Denk nicht, du musst jetzt ganz was Großes tun. Fang klein an. Aber tu es aus dem richtigen Herz. Nämlich, was ist die richtige Motivation? Wir kommen zu Vers 45 in Kapitel 10. Dort heißt es, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das musst du verstehen. Das musst du verstehen, um so zu dienen, wie der Herr es will. Du musst verstehen, dass du zuallererst Dienst brauchst. Du brauchst Dienst. Zuallererst geht es nicht darum, dass du dienst, sondern dass du Dienst bekommst. Welchen Dienst? Den Dienst des Sohnes Gottes. Zuallererst brauchst du seinen Dienst. Ich beschreibe dir seinen Dienst. Es ist ein Dienst für Sünder. Von Natur aus hast du für dich selbst gelebt. Du hast das getan, was dich voranbringt, was dir gefällt. Aber das ist falsch vor Gott, denn dein Leben gehört Gott. Du bist ihm verantwortlich und hast sein Gebot gebrochen, indem du für dich selbst gelebt hast. Aber jetzt schenkt dir Gott einen Diener, seinen Sohn. Schaut einmal, hier steht, der Sohn kam, um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Damit ist nicht sein tagtäglicher Dienst gemeint. Das war auch gut, aber du brauchtest mehr als nur Heilung. Du brauchtest mehr als nur Brot. Du brauchtest mehr als nur Befreiung von Dämonen. Du brauchst einen Stellvertreter am Kreuz. Denn du gehörst ans Kreuz. Ich gehöre ans Kreuz. Und zwar für immer. Ich gehöre an den Ort, wo Gottes Zorn ausgegossen wird für alle Ewigkeit. Aber jetzt hat Gott einen Menschen geschickt, der diesen Platz eingenommen hat. Er hat den Platz am Kreuz eingenommen, wo ich hingehöre. Und er ist der vollkommene Retter. Er ist der Retter für die Schlimmsten unter uns. Denkst du, du bist der Schlimmste unter uns? Jesus ist für dich gestorben. Und wenn du an ihn glaubst, dann weißt du, er starb auch für mich. Er hat sein Leben als Lösegeld für mich gegeben. Und wer Lösegeld ist, du wirst befreit. Ich bin frei. Ich muss nicht mehr für mich leben. Ich kann jetzt für andere leben. Ich will das sogar. Das tut der Herr in dir. Der Herr kann dich so verändern, dass du auf einmal gar nicht mehr an dich denkst, sondern nur an die anderen. Und das muss die Motivation sein. Nicht, ich will jetzt dienen, ja, ich will mir eine gute Stufe erwerben. Nein, erst einmal denk, verstehe, dass der Herr dir gedient hat, dass er es musste, weil er es wollte. Und dann, ja, wir können noch viel mehr darüber sprechen, weil der Herr dient uns immer noch. Er ist aufgefahren in den Himmel und dient jetzt dir, Kind Gottes, indem er für dich bittet, indem er für dich eintritt. Du kommst ans Ziel, weil er dich hält. Christus hält mich fest. Und deswegen folge ihm nach. Ja, also wahrer Dienst muss motiviert sein davon, dass wir so sein wollen wie Jesus. Christus ist ehrbar. Christus ist wahrhaftig. Christus hat sich nicht dem Wein hingegeben. Christus hat reine Motive gehabt. Christus kannte seinen Glauben. Und Christus ist treu in der Ehe. Und ihr wisst, wer seine Ehefrau ist, oder? Wir. Er ist treu zu uns. Er hat nur eine Frau im Blick. Das sind wir. Also strebe danach, deinen Geschwistern zu dienen und glaube an die gute Botschaft. Und ihr versteht, dass der Glaube vor dem Dienen kommt. Aber in unserem Text in Markus kommt es danach. Und drittens, strebe nach der guten Belohnung. Das ist das Wertvollste, was du haben kannst, einen guten Ruf unter den Geschwistern. Und die beste Belohnung ist Freimütigkeit im Glauben. Und das wird dir versprochen, wenn du als Diakon gut dienst. Ja, heute haben wir über das Lebensziel nachgedacht und von einem Ziel gehört, nämlich das Ziel Diakon. Was bedeutet das praktisch für dich und mich heute? Ich sage es in einem Satz. Lieber Bruder, liebe Schwester, mach es zu deinem Lebensziel, Priorität Nummer 1, Diakon zu werden. Amen. Vater im Himmel, danke für dein heiliges Wort. Danke, dass es so lebendig ist, so gut ist, dass es uns ja, das Reich Gottes zeigt, wo alles umgedreht ist und dass wir so einen wunderbaren Herrn haben in deinem Sohn. Vater, bitte gib mir, gib meinen Geschwistern, dass wir dieses Wort jetzt nicht nur verstehen und uns daran erfreuen, sondern dass wir es auch von Herzen verstanden haben und deswegen auch danach leben. Ja, erweise du bitte, dass wir es glauben, indem wir danach leben. Und wir bitten dich, weil wir es nicht in eigener Kraft können. Bitte wirke du das, was in uns wohlgefällig ist und das um deiner Ehre willen. Amen.